Willkommen bei Zyklusleben, deinem Podcast für ganzheitliche Frauengesundheit, gelebte Weiblichkeit und hormonelle Balance.
Wir sind Janina und Pia, Expertinnen auf dem Weg des zyklischen Lebens und wir nehmen dich mit in die Welt deines weiblichen Körpers, deiner Gefühle und deiner Kraft.
Hier geht es um mehr als nur um Zykluswissen. Wir sprechen über Ernährung, Bewegung, Kinderwunsch, Wechseljahre, Sexualität und wie du mit deinem Zyklus im Einklang leben kannst.
Für mehr Balance, Erfolg, Wohlbefinden und ein Leben im Rhythmus deiner Natur.
Schön, dass du da bist. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zyklusleben. Heute bin ich wieder mit einem ganz besonderen Gast hier an meiner Seite zum Thema zyklusgerechte Ernährung, was dein Körper wann braucht und wie du deine Fruchtbarkeit durch Ernährung unterstützen kannst. Ich habe mir heute die Hanna dazu geholt. Hanna Spektor ist Ernährungsberaterin mit einer Kochausbildung und hat zusätzlich auch noch Psychologie studiert und verbindet dadurch ihre Arbeit mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und arbeitet vor allem auch mit ganzheitlichen Ansätzen, was ich auch immer super wichtig finde, um Frauen einfach auf ihrem Weg zu mehr hormoneller Balance und Fruchtbarkeit zu begleiten. Und Hanna hat auch schon ein Buch geschrieben, Koch dich schwanger. Vielleicht hast du das schon mal gesehen. Und in dem zeigt sie dir, wie Ernährung die Fruchtbarkeit unterstützen kann. Hanna, bevor wir ins Detail einsteigen, magst du dich selber noch mal kurz vorstellen und uns erzählen, wie du zur Ernährung als Unterstützung im Kinderwunsch gekommen bist?
Ja, hallo zusammen und ja, vielen Dank, Pia, für die tolle Vorstellung und für die Einladung und ich freue mich total auf das Gespräch. Ich finde auch tatsächlich sehr, sehr toll und wertvoll, dass ihr diesen Podcast ins Leben gerufen habt und dass ich heute mitwirken darf. Und du hast in der Einleitung bereits erwähnt, ich bin ganzheitliche Gesundheitsberaterin und habe mich auf die Schwangerschaftsvorbereitung spezialisiert. Und dazu gehören neben der Ernährung im Kinderwunsch, worum es ja heute primär gehen wird, auch Optimierung von weiteren Lebensstilfaktoren, die eine große Auswirkung auf die Fruchtbarkeit haben können, wie zum Beispiel Bewegung, Stress, Schlaf, Entgiftung ist ganz, ganz wichtig, bevor man schwanger wird. Ich begleite Frauen mit Kinderwunsch, die einerseits ihren Körper auf eine gesunde Schwangerschaft bestmöglich vorbereiten wollen, wenn sie überhaupt erstmal mit dem Gedanken spielen, Mama bzw. Eltern zu werden und dieses Thema bewusst und verantwortungsvoll angehen wollen. Aber natürlich auch Frauen bzw. Paare, die bereits eine längere Kinderwunschreise hinter sich haben. Ja, vielleicht ein paar Worte zu meiner Person. Ich bin 37, Mama von zwei kleinen Jungs und ich lebe mit meiner Familie am schönen Bodensee, da wo die anderen Urlaub machen. Und die Frage kommt eigentlich immer wieder, wie bin ich denn eigentlich zum Thema Kinderwunsch und zum Thema Ernährung gekommen? Und es ist ja meistens so, dass man sich damit aus persönlichen Gründen auseinandersetzt. So war es auch in meinem Fall. Ich hatte tatsächlich einen bunten Strauß an Problemen, angefangen mit Übergewicht. Ich habe jahrelang an Verdauungsproblemen gelitten, Zyklusstörungen, Hautproblemen und bin einfach von einem Ast zum anderen gerannt und wie es häufig ist, ohne große Erfolge. Und dabei hatte ich, also der Witz an der Stelle, dabei hatte ich einen unheimlich ungesunden Lebensstil geführt, den man sich so vorstellen kann, was eigentlich zu den ganzen Problemen auch geführt hat. Und das habe ich damals irgendwie nicht so wirklich verstanden oder wollte es einfach nicht einsehen. Und die Verdauungsprobleme waren dann irgendwann so heftig, dass ich zu dem Punkt gekommen bin, dass ich etwas ändern wollte und musste, weil es einfach nicht so weitergehen konnte. Und so bin ich quasi Schritt für Schritt ins Thema gesunde Ernährung eingestiegen und habe angefangen, an meiner Gesundheit selbst zu arbeiten. Und das war ein sehr, sehr langer Weg, muss ich sagen. Und als dann irgendwann der Kinderwunsch entstand, habe ich mich auf meine erste Schwangerschaft tatsächlich nicht so groß vorbereitet. Ich habe damals lediglich so ärztliche Untersuchungen gemacht, gecheckt, ob auf der körperlichen Ebene alles okay war, dann alle Impfungen nachgeholt, was tatsächlich nicht so empfehlenswert vor einer Schwangerschaft ist. ja, weil das den Körper noch zusätzlich belastet. Und ich kann mich noch ganz, ganz genau daran erinnern, als ich meinen Gyn damals gefragt habe, ja, was soll ich noch zusätzlich machen? Vielleicht Vitamine einnehmen oder worauf soll ich achten? Hat er nur gemeint, ach, das sei nicht notwendig. Also ich kann mir einfach Folsäure bei DM holen, wenn ich möchte. Also einfach für mein Gewissen. Und das musste ausreichen. Der hat noch damals gemeint, ja, mit der modernen Ernährung sind wir bestens versorgt.
Okay, ja, hört man
Einfach
ja
ohne zu,
tatsächlich oft von Ärzten,
ja,
ja.
ohne überhaupt zu fragen, wie ich mich ernähre und wie mein Lebensstil ist. Ja, also ich wurde zum Glück recht schnell schwanger und hatte eigentlich eine schöne, leichte Schwangerschaft. Und mein Sohn ist zwar gesund auf die Welt gekommen, doch hatte er von Anfang an ein sehr hartes Bäuchlein und Verdauungsprobleme, Bauchschmerzen und hat später eine sehr, sehr starke Neurodermitis entwickelt. Also die war teilweise so stark, dass er einfach offene Wunden am Hals hatte, die geblutet haben.
Na krass.
Ja. Und ich habe damals extrem viel recherchiert, habe mit meiner Ausbildung erstmal als Gesundheitsberaterin angefangen, denn auch meine Gesundheit war immer noch nicht optimal. Und ich wollte unbedingt wissen, wie ich meinem Sohn helfen kann, weil es war genauso wie bei mir, die Ärzte konnten uns nicht so wirklich helfen, außer eine neue Salbe zu verschreiben. Genau, und einige Zeit später habe ich etwas wirklich Erstaunliches herausgefunden. Und zwar habe ich bei mir und bei meinem Sohn eine Darmanalyse machen lassen und die Ergebnisse haben gezeigt, dass wir quasi identische Darmflora hatten. Also das heißt, mein Sohn hat quasi meine kranke Darmflora vererbt und wir wissen ja heutzutage, die Gesundheit beginnt im Darm und die ganzen Hautprobleme hat er auch teilweise, beziehungsweise das war ein Trigger, also genau ein Trigger, dass er diese gesundheitlichen Hautprobleme, diese Neurodermitis entwickelt hat. Und das war für mich so ein Aha-Moment und ich habe verstanden, wie viel wir selbst tun können und sollen, damit wir gesunde Kinder bekommen. Und ich habe mich auf meine zweite Schwangerschaft viel sorgfältiger vorbereitet. Ich habe zuerst eine Entgiftungskur gemacht, genauer gesagt eine Basenfastenkur war das. Dann habe ich eine gründliche Darmsanierung gemacht, meine Ernährung weiterhin angepasst und tatsächlich sehe ich heutzutage wirklich große Unterschiede, was die Darmgesundheit, aber auch was die Hautgesundheit meiner beiden Jungs angeht.
Ja, es ist schon verrückt, ne, wenn man mal überlegt, dass man eigentlich schon während man schwanger ist, ja durch seine Ernährung das Darmmilieu meines Kindes schon beeinflussen kann. Wahrscheinlich ja sogar schon vor der Schwangerschaft, ne? Also das sowas verändert sich ja auch nicht von heute auf morgen. Das heißt, es braucht ja auch ein bisschen Zeit und das finde ich schon super spannend, vor allem, weil man ja auch noch, finde ich, von vielen Seiten immer hört, oh cool, du bist jetzt schwanger, jetzt kannst du endlich essen, was du möchtest und kannst jetzt doppelt so viel essen, weil du musst ja für zwei essen und so. Und aber eigentlich ist es ja genau andersrum. Eigentlich müsste ich mich in oder sollte ich mich in der Schwangerschaft und auch die Zeit davor noch viel, viel besser versorgen als sonst, weil ich natürlich auch einfach einen viel, viel höheren Nährstoffbedarf habe, ne?
Genau, vor der Schwangerschaft, aber auch natürlich während der Schwangerschaft. Also wir brauchen nicht viel mehr Kalorien, sondern wir brauchen viel mehr Nährstoffe, also vor allem Mikronährstoffe, Vitamine, ja, Spurenelemente. Genau, und vielleicht noch ein anderer entscheidender Faktor, wieso ich mich dazu entschlossen habe, Frauen mit Kinderwunsch zu begleiten, waren es Geschichten aus meinem engsten Familienkreis und Freundeskreis. Also meine Schwester hatte zum Beispiel 8 Jahre lang einen unerfüllten Kinderwunsch und ist im Endeffekt in einer Kinderwunschklinik gelandet. Und ich weiß einfach, Ich weiß einfach, wie viel Leid, wie viele Sorgen und Unsicherheiten es für solche Paare bedeutet. Und man muss ja sagen, Kinderwunschbehandlungen sind ja auch nicht ohne.
Ja.
Ja, auch wenn wir wirklich froh sein sollen, diese Möglichkeit zu haben. Nichtsdestotrotz sollte man meiner Meinung nach eine Kinderwunschbehandlung als die letzte Option betrachten. Man kann selbst wirklich sehr, sehr viel bewirken und die Chance auf eine gesunde Schwangerschaft steigern.
Ja.
Ich sehe das so ein bisschen als meine Mission, Frauen auf diesem schwierigen Weg zu begleiten.
Ja, also Janina und ich, wir sehen das ja auch ganz oft. Wir analysieren ja auch viele Blutbilder von Teilnehmerinnen vom Namaste-Babybauchkurs. Und da sieht man auch ganz klar, dass wir halt durch die normale Ernährung gar nicht richtig abgedeckt sind, so wie wir es sein sollten. Also, dass man da schon oft einfach noch versteckte Mängel auch sieht oder auch gravierende Mängel teilweise. Und dass man da wirklich, wie du schon sagst, bevor es in die Kinderwunschklinik geht, echt noch wirklich viel Spielraum oft hat.
Ja, so
Genau.
ist es.
Genau. Wie arbeitest du dann genau mit den Frauen? Also die kommen jetzt zu dir und sagen dann, hier Hanna, ich würde gern schwanger werden. Was gibst du denen so für Tipps mit an die Hand? Was sind so deine Grundpfeiler? Worauf achtest du so bei der Ernährung? Genau, magst du da vielleicht ein bisschen erzählen?
Also genau, wir schauen uns natürlich die Ernährung der Frau sehr genau an. Also was sie zu sich nimmt, wann, wie viel. Und dann schauen wir, ob sie vielleicht bereits irgendwie Blutbilder hat, um zu gucken, vielleicht gibt es da Mängel. Oder ich gebe ihr einfach Tipps, was sie abtasten lassen soll beim Arzt oder beim Heilpraktiker. Oder es gibt ja mittlerweile auch tolle Online-Labore, wo man diese Mängel selbst quasi testen lassen kann.
Ja.
Und es gibt natürlich einige Richtlinien, wie eine fruchtbarkeitsfördernde Ernährung aussehen soll, die eigentlich für alle Frauen gleich aussehen kann. Wir haben jetzt schon so einiges über die Nährstoffe gesprochen, und daher darf der erste Punkt wahrscheinlich wenig überraschend sein, dass die Ernährung möglichst nährstoffreich sein soll. Und da die modernen Lebensmittel grundsätzlich weniger nährstoffreich sind, als sie früher gewesen sind, sollte man Lebensmittel, die uns nur leere Kalorien liefern, eher meiden und sich eher für nährstoffreichere Alternativen entscheiden. Was sind leere Kalorien? Was meine ich damit? Das sind zum Beispiel Weißmehlprodukte, stark verarbeitete Produkte, Produkte, die nicht aus einem biologischen Anbau kommen. Also die enthalten auch meistens weniger Nährstoffe. Produkte, die schon sehr, sehr lang gelagert werden. Zum Beispiel bei Supermärkten kaufen wir das Gemüse, das wir kaufen, ist ja nicht mehr so frisch und enthält nicht mehr so viele Nährstoffe. Und wenn wir zum Beispiel eine klassische Pasta kochen aus normalen Weißmehlnudeln mit Tomatensauce, diese klassische Pasta kann man natürlich viel, viel gesünder und nährstoffreicher zubereiten, indem man zum Beispiel statt Pasta aus Weißmehl eine Vollkornpasta nimmt oder besser noch, um den Proteingehalt des Gerichts zu erhöhen, Hülsenfrüchtepasta. Es gibt ja mittlerweile Pasta aus Linsen oder aus Kichererbsen. Und bei einer gewissen Zubereitung schmecken diese Pastasorten auch wirklich fantastisch, weil ich habe auch von vielen, vielen Frauen gehört, ja, die mögen diese Paste nicht, weil sie ihnen nicht schmecken.
Ja, das kenne ich auch. Also habe ich auch schon oft gehört, ja.
Ja, also es gibt wirklich ganz, ganz tolle und leckere Rezepte, die auch total schnell und einfach gehen. Und dadurch bekommt man einfach ein nährstoffreicheres, gesünderes Gericht. Und die klassische Tomatensauce kann man auch ein bisschen aufpeppen, indem man zum Beispiel gedünstetes Gemüse da reinmischt oder wenn man es nicht so wirklich mag, auch einfach püriert und eben Hülsenfrüchte dazu gibt.
Ja, super. Mache ich
Genau.
tatsächlich für
Also,
meine Kinder auch oft. Dass
Ja.
man einfach dann noch was reinpüriert, dann sehen die das ja auch im Prinzip nicht. Ne?
So quasi verstecktes Gemüse mache ich
Genau.
auch total gerne.
Ja. Genau.
Was kann man sonst noch machen, um den Nährstoffbedarf zu decken? Und zwar auf eine spielerische Art und Weise, die unheimlich viel Spaß machen kann. Das Stichwort ist hier Abwechslung. Also jedes Lebensmittel hat quasi ein anderes Nährstoffprofil. Das heißt, je abwechslungsreicher wir den Speiseplan gestalten, je bunter der Teller ist, desto mehr unterschiedliche Nährstoffe können gedeckt werden. Also mein Tipp an der Stelle, probiert einfach gerne neue Gemüse- und Obstsorten. Also es müssen nicht unbedingt irgendwie exotische Früchte sein, sondern vor allem einheimische. Und wenn man gerne auf den Wochenmarkt geht, zum Bauern deines Vertrauens quasi, sieht man häufig, dass zum Beispiel Karotten, die gibt es ja nicht nur orange, die gibt es auch in unterschiedlichen Farben, rot, lila, gelb, weiß sogar. Und die liefern dabei unterschiedliche Nährstoffe. Vielleicht, wenn du nächstes Mal in einen Supermarkt gehst, schau mal, was du noch nie probiert hast. Und nimm das einfach mit und probier das zu Hause. Und auf dem Wochenmarkt, ich kenne ja auch nicht alle Gemüsesorten und ich lerne immer wieder was dazu. Ich frage auch einfach meinen Bauern, was ist das? Wie kann ich das zubereiten? Dann bekomme ich noch zusätzlich ein Rezept mit auf die Hand. Das ist echt, das macht viel, viel Spaß, was Neues zu lernen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das Horizont zu erweitern und über den Tellerrand zu gucken.
Ich finde auch immer, es sieht auch hinterher auf dem Teller, umso bunter das irgendwie ist, umso leckerer sieht es aus und man hat auch viel mehr Lust und Spaß, wie du schon auch sagtest, das Ganze dann auch zu essen, ne? Also das finde ich macht auch echt viel aus und ich muss sagen, ich experimentiere mittlerweile auch echt gerne. Das geht auch schon mal schief an der einen oder anderen Stelle, aber
Ja.
Meistens kriegt man doch was sehr Leckeres hin und selbst die Kinder, die sind mittlerweile auch so, dass die zumindest alles einmal probieren. Genau. Ich will nicht sagen, dass sie dann auch wirklich alles essen, aber sie probieren immer und das finde ich schon immer, ja, und schon sehr viel wert und auch öfter mal probieren. Also ich habe auch ganz oft, dass ich manche Sachen dann in bestimmten Variationen nicht so gerne mag. Aber dann in einem anderen Gericht denke ich, ach, das schmeckt ja eigentlich doch ganz gut. Oder vielleicht muss man manche Sachen auch einfach öfter essen, damit die einem schmecken, habe ich so manchmal das Gefühl.
Ja, genau, oder anders zubereiten, wie du
Ja.
sagtest. Also das macht manchmal sehr, sehr viel aus, eben die
Auf jeden Fall.
Zubereitungsweise.
Ja.
Ja, ich lasse meine Kinder auch zum Beispiel auf dem Wochenmarkt auswählen, was sie essen mögen. Und es gibt ja ganz, ganz viel buntes Gemüse,
Ja.
das sie anspricht, wobei sie überhaupt nicht wissen, was das ist. Und wenn ich dann zu Hause sage, ja, guck mal, das hast du ja selbst ausgesucht oder du hast mir jetzt geholfen, das zuzubereiten, dann essen sie das auch viel lieber. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wir sind ein bisschen
Ja.
in dem Thema. Also wie soll denn die fruchtbarkeitsfördernde Ernährung sonst noch aussehen? Also der nächste Punkt ist enorm wichtig. Ich glaube sogar der wichtigste. Die Ernährung soll naturbelassen sein. Also so naturbelassen wie nur möglich. Also bitte meidet hochverarbeitete Lebensmittel. Es ist einfach mehrfach bewiesen, dass sie Fruchtbarkeit enorm beeinträchtigen können. Warum? Weil sie minderwertige Fette zum Beispiel enthalten, wie Transfette. Und diese können Entzündungen und Insulinresistenz fördern, die negativ auf, zum Beispiel negativ auf den Eisprung auswirken können, das Risiko für Endometriose steigern können. Die enthalten zudem sehr häufig viel Zucker, zugesetztes Salz, Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Süßungsmittel. Und diese können eben auch Eizell- und Spermienqualität stark beeinträchtigen, die Hormongesundheit stören und die Darmgesundheit ruinieren. Also die haben in einer gesunden Ernährung wirklich nichts zu suchen. Und die können außerdem, und das ist sehr, sehr wichtig, die Leber stark belasten, weil sie ja diese Schadstoffe alle ausleiten muss. Und gerade die Leber und der Darm, die sind so wichtig für die Hormonproduktion und für die Hormongesundheit. Und ein anderer Punkt, die verarbeiteten Lebensmittel, die liefern kaum Vitamine. Die sind quasi tot.
Ja. Die Zutatenliste sollte eigentlich immer so kurz wie möglich sein, ne? Ich meine,
Ja,
bei einem
und
Apfel steht auch nicht drauf, was drin ist, sondern es ist einfach nur ein Apfel, ne?
ja, so ist es. Und ich sage immer, wenn du das nicht in deinem Vorratsschrank stehen hast, dann lass es lieber.
Ja.
Und vor allem Fast Food sticht hier besonders heraus. Es sind definitiv Produkte, die uns mehr schaden als nützen. Also definitiv. Und ich nenne sie gern einfach Müll. So ist es, so ist es.
Ja.
Einfach wenn der Körper so zugemüllt ist, wenn man so liebend gern bei diesen Restaurantketten ist, McDonald's oder Burger King. Also ich nenne sie so ungern Restaurants, weil das
Ja.
sind für mich keine Restaurants. Genau. Wenn man einfach so viel Fastfood isst, Pommes mit Mayo, mit einer Cola nachspült, ist es dann einfach kein Wunder, dass eine Schwangerschaft nicht eintreten mag.
Ja, vor allem ich finde auch gerade sowas wie Burger oder so, sowas kann man auch echt cool mal zu Hause selber machen, ne? Und dann weiß man, ah, was drin ist. Man kann das Ganze ein bisschen dosieren. Und sollte ich natürlich jetzt auch nicht dreimal am Tag essen, aber so zwischendurch kann man das echt, finde ich, sich sehr gut auch mal einfach selber. Schmeckt, finde ich, auch besser und
Absolut.
ist deutlich gesünder auch, ne?
Absolut. Wenn man so wirklich Lust drauf bekommt,
Ja.
würde ich nicht sagen, also komplett drauf verzichten, sondern Optionen und Möglichkeiten zu suchen, wie man dieses vielleicht nicht so gesundes Lebensmittel doch ein bisschen gesünder gestalten kann.
Genau, bin ich auch mal ein Fan von.
Ja, und es ist einfach erschreckend. Also bei uns ist McDonald's direkt in der Altstadt, gegenüber vom Bahnhof. Und wenn ich da vorbeilaufe, ist der Laden immer voll mit
Immer,
jungen
ne?
Menschen, mit jungen Menschen. Das scheint heutzutage so in zu sein. Und das ist wirklich schockierend. Ja, neben Fast Food gibt es aber auch andere verarbeitete Lebensmittel, die viele für gesund halten. Und ich sage vielleicht gleich etwas Schockierendes, aber es ist die Tatsache, zum Beispiel die Milchprodukte, die wir in Supermärkten kaufen. Das ist ein hochverarbeitetes Produkt. Die laufen durch so, so viele Verarbeitungsprozesse, Homogenisierung, Pasteurisierung und anderes, dass man nicht mehr von einem natürlichen Produkt sprechen kann. Also wenn du immer noch, also immer noch, sage ich jetzt, wenn du gerne Milchprodukte essen möchtest, dann bitte. Es gibt tatsächlich Ausnahmen in Bioläden, kann man schon natürliche Produkte finden, aber dann bitte von einem Bauer. Und von glücklichen Kühen, wie ich das so gern sagen, die freilaufen und Gras fressen dürfen.
Ja.
Ja, auch wegen der Plastikverpackung sollte man verarbeitete Lebensmittel meiden, weil die Verpackung solche Schadstoffe enthalten, die man Xenoöstrogene nennt. Und die können in die Nahrung übergehen und sind hormonaktiv. Wie der Name schon sagt, sie können den Östrogenhaushalt und eigentlich grundsätzlich Hormonhaushalt stören. Ich habe schon erwähnt, dass verarbeitete Lebensmittel Entzündungen im Körper fördern können. Und Entzündungen sind eigentlich eine ganz natürliche Reaktion des Körpers auf Infektionen, Verletzungen oder Reizungen. Und diese sind meistens sehr, sehr deutlich spürbar. Wenn wir uns zum Beispiel am Finger geschnitten haben und die Schnittwunde gerötet und schmerzhaft ist, dann merken wir das sofort. Oder bei einer Blasenentzündung merken wir das auch ganz deutlich, wenn wir ja auf die Toilette müssen. Die Entzündungen, von denen ich spreche, sind die sogenannten stillen oder chronischen Entzündungen. Und diese sind total gemein, denn sie verlaufen oft ohne spürbare Schmerzen und bleiben deshalb lange unbemerkt. Und diese stillen Entzündungen sind häufig ein Grund für unerfüllten Kinderwunsch, weil sie den Zyklus auseinanderbringen können. Sie können auch das Hormonsystem auseinanderbringen. Und stille Entzündungen sind quasi ein Stressor im Körper. Das heißt, die stressen uns permanent noch zusätzlich zu unserem alltäglichen Stress. Und dies kann zum Beispiel zu Progesteronmangel führen. Weil Progesteron für die Produktion von Stresshormonen verbraucht wird, also für die Produktion von Cortisol. Und was sind denn die Folgen? Wir haben dann Einnistungsprobleme, also die Schwangerschaft mag nicht eintreten oder die Schwangerschaft bleibt nicht erhalten. Also die Folgen können auch PCOS sein oder Endometriose. Die beiden Erkrankungen gehen eigentlich immer mit Stillentzündung einher. Und sie können zum Beispiel zu verklebten, blockierten Eileiter führen, die Eizellqualität beeinträchtigen. Und das Blöde dran, es gibt keine, beziehungsweise es gibt schon Symptome für Stillentzündung, aber die sind ziemlich unspezifisch. Also man verbindet sie dann nicht direkt mit Stillentzündungen. Was können diese Symptome sein, wenn man sich zum Beispiel ständig müde und erschöpft fühlt, wenn man Gelenk- und Muskelschmerzen ohne erkennbare Ursachen hat, wenn man ständig Kopfschmerzen hat oder Migräne. Hautprobleme gehören auch dazu, wie Akne, Rosazea, Ekzeme oder Verdauungsprobleme. Also vor allem bei Verdauungsproblemen würde ich immer genauer hinschauen, wo das Problem liegt und dann immer zuerst an der Darmgesundheit arbeiten. Ja, die gute Nachricht ist dabei, man kann sehr, sehr viel dagegen tun, indem man zum Beispiel seine Ernährung entzündungshemmend gestaltet. Es gibt Lebensmittel, die entzündungsfördernd sind. Das sind zum Beispiel stark verarbeitete Lebensmittel, die ich schon erwähnt habe, Zucker, Weißmehlprodukte. Das sind pflanzliche Öle, zum Beispiel Raps oder Sonnenblumenöl, die können Entzündungen im Körper hervorrufen. Margarine, ganz, ganz schlimm an der Stelle. Fleisch, vor allem Schweinefleisch, enthält die sogenannte Arachidonsäure, die stark entzündungsfördernd wirkt. Es gibt im Gegensatz dazu auch Lebensmittel, die stark entzündungshemmend sind und die wir bevorzugt in unsere Ernährung einbauen sollen. Was sind das für Produkte? Das sind Obst, Gemüse, Salate, Kräuter, Sprösslinge, das sind Nüsse, das sind gute Fette, zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren. Ganz, ganz wichtig, auch im Kinderwunsch, aber auch später in der Schwangerschaft. Und viele Gewürze, zum Beispiel Ingwer und Kurkuma, die wirken stark entzündungshemmend und man sollte die eigentlich schon häufiger einbauen. Und man braucht ja davon nicht irgendwie große Mengen, sondern man würzt damit einfach seine Speisen.
Ja, super spannend auf jeden Fall.
Ja. Ja, wir sehen, also die Basis sollen eigentlich pflanzliche Lebensmittel ausmachen. Und man kann, wenn man möchte, noch tierische Lebensmittel, aber in sehr, sehr guter Qualität dazu nehmen, wie zum Beispiel mageres Fleisch, Eier von freilaufenden Hühnern, Fisch, aber auch nicht jeder Fisch ist im Kinderwunsch geeignet, denn es gibt durchaus Fische, die man meiden sollte. Zum Beispiel Thunfisch enthält ganz viel Schwermetalle, auch Quecksilber. Und das sollten wir im Kinderwunsch, aber auch später in der Schwangerschaft auf jeden Fall meiden. Und gerade Thunfisch ist extrem beliebt. Vor allem Thunfischkonserven durch die Konservierung kommen dann auch Schwermetalle hinzu.
Ja, es ist halt vergleichsweise auch günstig, ne? Also mal
Ja.
eben so eine Konserve im Supermarkt zu kaufen, ist A, günstig, geht schnell und viele wissen es aber auch einfach gar nicht, ne?
Ja. Man denkt, es sei gesund. Es
Ja.
ist, wird auch in Social Media so verbreitet,
Ja.
von der Fitnessbranche. Aber tatsächlich ist es nicht so, gerade für den Kinderwunsch förderlich.
Okay. Ja, cool. Ja, gibt es noch mehr Sachen, auf die du achtest, oder ist das erstmal, ich meine, das sind ja schon auf jeden Fall viele, aber das ist erstmal so die Grundbasis, ne?
Das ist die Basis und dann schauen wir immer persönlich, was die Frau braucht, wie ihr Alltag aussieht, was für Gewohnheiten sie hat. Und davon ausgehend bauen wir dann gemeinsam einen Ernährungsplan, der genau für diese Frau bzw. für dieses Paar geeignet ist. Weil wir sind alle unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Rhythmen, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, aber auch Bedarfe. Also wir gehen ja auch davon aus, zum Beispiel, wenn ich sehe, die Frau hat einen Eisenmangel oder einen latenten Eisenmangel, dann schauen wir, dass wir vermehrt eisenhaltige Lebensmittel in den Speiseplan integrieren. Und wenn ich zum Beispiel sehe, die Frau isst viel zu wenig grünes Gemüse und gerade grünes Blattgemüse enthält viel Folat, viel Magnesium, aber auch Eisen. Und dann gucken wir, wie wir das besser integrieren
Ja,
können.
dann wird es ein bisschen grüner auf dem Teller, ne?
Also grüner sollte auf jeden Fall
Ja,
wenn man Kinderwunsch hat.
ja, sehr cool. Ja, ich arbeite tatsächlich ähnlich mit meinen Frauen. Also ich habe ja auch Berührungspunkte durch den Namaste-Babybauchkurs mit Frauen im Kinderwunsch. Ich arbeite auch ganz, aber auch ganz viel mit Frauen zusammen, die halt jetzt nicht direkt im Kinderwunsch sind, sondern die ja einfach ihre Zyklusbeschwerden vielleicht in den Griff bekommen wollen, mehr Energie wieder haben möchten, einfach mehr so in ihre Balance kommen möchten. Und ich arbeite da tatsächlich ganz ähnlich, aber auch irgendwie wieder ein bisschen anders, weil ich meine Ernährung nochmal in die unterschiedlichen Phasen des Zykluses einfach einteile. Grundvoraussetzung ist bei mir aber auch erstmal, dass die Grundlage stimmt, sprich eine ausgewogene, gesunde Ernährung, ohne Zucker, mit viel Gemüse, wenig Fleisch, wenn Fleisch hochwertig, genau wie bei dir auch, viele Hülsenfrüchte, nach Möglichkeit auch viele pflanzliche Proteine wirklich einarbeiten. Abgesehen vom Zucker lasse ich erstmal in dem Sinne mehr oder weniger alle Lebensmittel zu in der Ernährung, aber auch natürlich jetzt sage ich mal das Stück Schokolade oder was auch immer in Maßen. Aber wenn die Frau natürlich bestimmte Themen hat, wie jetzt zum Beispiel Endometriose oder PCOS, dann gucken wir uns natürlich auch noch mal ganz verstärkt diese entzündungshemmende Ernährung an, wie du das auch schon vorhin angesprochen hast. Und dann fallen unter Umständen auch schon mal zum Beispiel Milchprodukte weg oder werden ausgetauscht oder genau. Ich versuche tatsächlich auch immer ja so kleine Steps zur Veränderung einzubauen, also gar nicht jetzt direkt was wegzunehmen und direkt auszutauschen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das oftmals nicht so gut klappt, weil die Frauen immer das Gefühl haben, ihnen fehlt was. Wenn wir da noch mal zur Pasta zum Beispiel zurückkommen, ich mache das ganz oft so, dass ich, viele sagen mir auch, boah, nee, diese Linsenpasta und so, ich mag das einfach nicht. Dann sage ich, pass auf, dann tausch doch erstmal nur ein Teil aus. Geh vielleicht schon mal von Weißweizen auf Dinkel, dann Richtung Dinkelvollkorn und dann machst du einfach mal eine Handvoll Linsen, Nudeln dazu, sodass man immer den Anteil an gesunden Dingen nach und nach einfach integriert und erhöht. Damit ist, finde ich, oft auch schon viel erreicht und diese Umgewöhnung, die ist viel, viel einfacher, weil man es gar nicht so sehr mitbekommt. Das finde ich immer noch so als ganz guten Tipp, da sich auch nicht zu viel direkt am Anfang vorzunehmen, weil dann überfordert man sich, finde ich, auch schnell, weil es, also man kann an seiner Ernährung, auch ich bei mir, ich sehe das immer, man kann da immer optimieren und immer wieder was austauschen und besser machen. Wichtig ist einfach, dass man sich damit erstmal ja beschäftigt und auch anfängt dann, ne? Und dann wirklich in kleinen Schritten und sich dafür auch wirklich feiern und ja, das auch nochmal ganz, ganz wichtig.
Ja, so gehe ich auch mit meinen Frauen vor, dass wir das also die Ernährung einfach Schritt für Schritt anpacken, weil ich auch bei mir die Erfahrung gemacht habe, wenn man sich zu viel stresst und im Kinderwunsch hat man ja eh so viel Stress mit dem ganzen Thema. dass man einfach peu à peu alles anpasst. Und dein Tipp gerade mit den Linsen, Nudeln ist wirklich
Ja,
großartig.
ja,
Ja,
ja. Ja, habe ich auch
sehr cool.
tatsächlich schon gute Erfahrungen gemacht, dass man auch so nach einem halben Jahr oder so haben wir nochmal gesprochen und dann meinten die ein oder andere, hey Pia, mittlerweile esse ich nur noch die Linsennudeln, geht total
Ja,
klar. Und
ja.
also das ist wirklich eine Gewöhnungssache.
Ja.
Man darf halt nicht erwarten, dass die Linsennudeln eins zu eins schmecken wie die anderen Nudeln. Und wenn ich das Stück für Stück einbaue, dann kriegt man das auf jeden Fall hin. Genau. Ja.
Ja, genau. Und ich nehme meinen Frauen auch nicht das Stück Schokolade
Ja,
weg,
ja, ja.
sodass sie dann nicht irgendwie sagen, ah, wieso habe ich das gemacht? Hätte ich das
Ja.
überhaupt nicht angefangen, ne?
Genau, ja.
Sondern man verwendet einfach gewisse Tricks, um diese schädliche Auswirkung einfach auszubalancieren.
Genau, richtig, ja. Zu
Ja.
reduzieren erstmal. Und ich meine, wir sind mittlerweile bei einem Lebensstil angekommen, wo ich glaube, so dieses 100% perfekte gar nicht mehr unbedingt möglich ist. Aber so eine gute 80-20-Lösung, finde ich
Ja.
immer, ist ja oftmals tatsächlich für unsere Gesundheit auch schon mehr als ausreichend. Also da sind ja bei Weitem noch nicht alle angelangt. Da ist ja
Ja,
überall
ja.
noch ganz viel Luft nach oben, sage ich mal.
Ja, das stimmt. Also ich lebe auch nach dem Prinzip, weil ich auch meine Soul Foods habe, die nicht unbedingt gesund sind. Ja, genau.
Ja.
Ich esse auch ab und zu gern Pizza. Ich kenne einfach ein paar Tricks, wie man sozusagen zum Beispiel den Blutzuckerspiegel in Ruhe lässt, auch wenn man Pizza isst. Ja.
Ja, sehr cool. Ja, genau. Ich gucke mir quasi die einzelnen Phasen genauer an. Also es gibt ja vier Phasen während des Zyklus. Wenn dann erstmal die Basis stimmt, ich gucke natürlich auch oft mit Blutanalysen oder mit Stuhlanalysen auch bezüglich des Darms. Was ist da vielleicht im Argen? Wo müssen wir nochmal einen besonderen Schwerpunkt drauf setzen? Jetzt gar nicht in den einzelnen Phasen, sondern auch über die Phasen hinweg. Darm und Leber sind tatsächlich auch für die zyklusorientierte Ernährung super, super wichtig, weil im Darm einfach viele Hormone einfach verstoffwechselt und produziert werden und die Leber da auch einfach nochmal unterstützt. Und in der Menstruationsphase ist es so, dass ich hier einfach verstärkt nochmal auf Eisen und auch Vitamin C, damit das Eisen gut aufgenommen werden kann, achte. Wir schauen, dass Zink, Magnesium und Omega-3 wirklich nochmal einen Tacken zugelegt werden. Genau, und dann je nachdem, wie die Frau sich fühlt, vielleicht auch mal Selen und Vitamin D anschauen, wenn die Frau zum Beispiel sehr müde ist. Genau, hochwertige Proteine sind sowieso immer total wichtig, damit die Synthese der Hormone auch vernünftig stattfinden kann, weil so das Protein ist ja eigentlich, kann man so als Baustoff sehen. Und was ich immer ganz schön finde, in der Menstruationsphase auch so wärmende Gerichte einzubauen. Also man kann sich die Menstruation wird ja auch Winter genannt und ich finde, daran kann man sich immer sehr gut orientieren. So im Winter isst man auch eher so, ich sag mal, deftigere, wärmere Sachen und das kann man hier dann während der Menstruation auch super gut einbauen. Ich finde, das ist auch dann schon so ein richtiger Wohlfühlfaktor tatsächlich. Genau. In der
Ganz
Follikel
spannend.
Ja, in der Follikelphase, das ist dann nach der Menstruation, da wird's dann ein bisschen anders. Da geht's eher so Richtung leichtere Kost. Also da habe ich auch einfach wieder viel mehr Energie. Da brauche ich auch gar nicht unbedingt so viel an Menge jetzt von den Portionen, sondern auch wieder, ich schaue auch wieder mehr auf die Nährstoffe als auf die Kalorien. Und da sind total wichtig Phytoöstrogene für einen stabilen Östrogenanstieg einfach. Damit der halt nicht über den Eisprung sozusagen, ich sag mal, hinausschießt. Und wir schauen hier aber auch schon mal verstärkt auf Pro- und Präbiotika, also dass hier schon der Darm auch noch mal zusätzlich ja, vorbereitet wird, weil im Anschluss kommt dann ja auch ja, der Eisprung. Und genau, da wird noch mal besonderes Augenmerk einfach auf Bitterstoffe gelegt, um die Leber nochmal zusätzlich zu unterstützen. Antioxidantien, Kreuzblütler, also sowas wie Brokkoli und so gucken wir uns an, damit Östrogen auch einfach da so ein bisschen im Zaum gehalten wird. Und hier geht es auch eher so in die Richtung Rohkost und leichte Gerichte, sage ich mal. Weil gerade so die Ovulationsphase ist halt, ja, bin ich, wenn der Zyklus in Balance ist, bin ich da am energiegeladensten. Also da fällt mir auch alles sehr leicht. Da brauche ich dann auch gar nicht so schwere Kost.
Und was für Lebensmittel mit Phytoöstrogen du gerne empfiehlst? Es schon einige. Mit welchen arbeitest du gern?
Ja, also ich gucke mir vor allem auch Gemüse halt wirklich an, ne? Dass ich da auch wirklich die Palette möglichst breit halte, damit ich da auch wieder dieses Bunte sozusagen auf den Teller kriege, ne? Also das schaue ich auch immer so ein bisschen individuell, je nachdem, was die Frau ja schon so auf ihrem Teller, sage ich, hat. Und dann gucke ich tatsächlich auch ähnlich wie du, dass ich halt ja regional auch ein bisschen schaue. Aber es gibt natürlich auch viele Sachen, die ich ganz gut täglich, sag ich mal, einbauen kann, wie zum Beispiel Leinsamen oder auch das ein oder andere Sojaprodukt. Soja ist ja so ein bisschen umstritten, aber zum Beispiel, ich finde Tempeh ganz gut. Ist auch ein bisschen teurer natürlich, aber finde ich zum Beispiel auch ganz gut, wenn es so ums Thema Phytoöstrogene geht. Hülsenfrüchte sind da auch super, kann man auch immer sehr gut einbauen. Und ansonsten so bei Obst und Gemüse, da gucke ich halt wirklich so, geht es eher so Richtung Karotten oder Brokkoli oder vielleicht auch mal Fenchel oder im Sommer dann vielleicht auch eher mal Beeren oder Granatapfel, sowas in die. Also da gucke ich tatsächlich auch recht individuell, was gibt einmal so das regionale Sortiment oder das saisonale eher her und was baut die Frau vielleicht auch schon sowieso, wenn jetzt jemand schon jeden Tag irgendwie, ich weiß nicht, Brokkoli oder Karotten oder so isst, dann genau gucken wir da natürlich dann irgendwie nach was anderem. Ja, genau. Arbeitest du auch da mit Phytoöstrogen oder?
Ja, zum Beispiel die Leinsamen empfehle ich schon jeden Tag
Ja,
einzubauen, weil
genau.
die das Hormonsystem ausgleichen können.
Genau. Also ich schaue auch, dass grundsätzlich, wie gesagt, auch eine sehr bunte und abwechslungsreiche Ernährung stattfindet und in den einzelnen Phasen dann einfach nochmal das entsprechende Lebensmittel vielleicht erhöht wird oder nochmal der Schwerpunkt einfach anders ist. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass die in den anderen Phasen dann keine Leinsamen mehr essen oder so. Also das können sie auf jeden Fall durch. Aber da dann einfach nochmal vermehrt Augenmerk drauflegen sozusagen. Genau, da schauen wir mal so ein bisschen. Genau, das sind so die Sachen, wo ich so schaue. Gibt es bei dir irgendwelche Tipps bezüglich Libido und Wohlbefinden so während des Eisprungs? Irgendwelche Lebensmittel? Gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks, außer vielleicht Austern, die man sonst immer so hört? Also da schüttelt es mich eher, als dass ich da irgendwie Lust bekomme, sage ich mal.
Ja, man kann tatsächlich auch mit einer Lebensmittellibido stärken, zum Beispiel mit wärmenden Gewürzen
Ja.
wie Ingwer oder Chili.
Ja.
Also die fördern die Durchblutung im Beckenbereich. Und ein Ingwertee kann zum Beispiel zur Steigerung des Wohlbefindens beitragen, wenn man es gerne trinkt. Und es gibt Untersuchungen tatsächlich, wir sind ja schon ein bisschen so in der zweiten Zyklushälfte angekommen mit dem Ingwer, dass Ingwer die PMS-Symptome
Ja.
stark lindern kann.
Ja.
Aber da habe ich auch vor kurzem gelesen, dass ein Ingwertee nicht so sehr wirksam ist wie zum Beispiel Ingwerpulver.
Ja.
Das ist ganz, ganz spannend.
Ja.
Genau, beim Chili, da ist dieser Stoff Capsaicin, der genauso die Durchblutung steigert, wenn man gern scharf isst. Ansonsten heiße Schokolade oder dunkle Schokolade kann auch das Lustempfinden steigern. Und mein absolutes Lieblingsprodukt ist Maca.
Ah,
Also
okay.
das ist kein einheimisches Lebensmittel leider, aber heutzutage kann man es wirklich in jedem gut sortierten Supermarkt und in Bioläden kaufen, zwar in Form von Pulver.
Ja.
Und dieses Pulver kann man zum Beispiel in Smoothie geben, beim Backen verwenden und einen Teil von Mehl dadurch ersetzen bzw. einfach ergänzen. Oder wenn man möchte, und damit habe ich die besten Erfahrungen tatsächlich gemacht, man nimmt es einfach als Nahrungsergänzungsmittel.
Ja, ah
Und
ja.
zwar für Frauen rotes Maca. Ich habe die besten Erfahrungen mit dem Extrakt von rotem Maca gemacht. Und zwar habe ich das selbst getestet. Nach einem Zyklus habe ich krasse Veränderungen gespürt, wirklich
Okay.
krasse Veränderungen.
Krass, ja.
Und einige meiner Kundinnen sind damit eigentlich auch schwanger geworden.
Ja.
Weil das wirkt ja nicht nur auf das Lustempfinden, das wirkt auch
Ja.
hormonausgleichend.
Ja, cool. Ja, das ist auch noch ein sehr guter Tipp, auf jeden Fall. Und wenn dann quasi der Eisprung vorbei ist, startet ja so langsam die Lutealphase. Du hattest Thema Progesteronmangel auch schon angesprochen. Dadurch kann die Lutealphase einfach auch oftmals zu kurz werden, wodurch dann halt die Einnistung ja entweder gar nicht erst stattfindet oder auch die Schwangerschaft halt nicht gehalten werden kann, ne?
Ja, das ist ein ziemlich häufiges Problem, dass die Frauen einfach eine zu kurze Lutealphase haben
Ja.
durch den Progesteronmangel und dadurch tritt dann die Schwangerschaft einfach nicht ein oder
Ja.
bleibt nicht erhalten.
Ja, empfiehlst du bestimmte Lebensmittel zur Steigerung des Progesterons oder?
Also für die Progesteronproduktion benötigt der Körper viel Vitamin C. Daher macht es natürlich Sinn, aber nicht nur in der zweiten Zyklushälfte, sondern eigentlich grundsätzlich
Ja.
viele Lebensmittel, die Vitamin C enthalten, zu essen. Was sind das für Lebensmittel? Also wahrscheinlich das bekannteste Beispiel dafür sind Zitrusfrüchte, aber natürlich nicht nur das. Paprika, grünes Blattgemüse. Also grundsätzlich, ja quasi fast alle Gemüsesorten enthalten Vitamin C in unterschiedlichen Mengen. Kräuter, Petersilie ist sehr Vitamin C haltig.
Ja. Kohlrabi ist tatsächlich auch recht Vitamin C haltig, ne? Ich glaube, das hat sogar mehr als Zitrone. Wusste ich tatsächlich auch nicht. Also
Ja.
hatte ich letztens irgendwann mal gesehen, war ich doch verblüfft, ja, weil man das bei Vitamin C gar nicht so auf dem Schirm hat, ne?
Nee, spannend, ne?
Ja.
Dann zum Beispiel Kiwis enthalten viel, viel mehr Vitamin C als zum Beispiel Zitronen.
Ja. Genau,
Also hier
Paprika haben
hilft
wir auch super viel.
Paprika, genau. Hier hilft's einfach wirklich abwechslungsreich Gemüse auf den Speiseplan zu setzen.
Ja.
Was ich sonst noch beachten würde, ist natürlich Vitamin B6. Das ist auch extrem wichtig, und das findet man vor allem in Walnüssen, Sesam, Sonnenblumenkernen, Bananen, Vollkornprodukten, wie zum Beispiel Buchweizen, eben Kohlgemüse, Avocados. Gerade zum Beispiel die Nahrungsergänzungsmittel, die natürlichen Nahrungsergänzungsmittel werden mit bzw. aus Buchweizen gemacht, die B6 enthalten. Und besonders wichtig ist noch ein Mikronährstoff, und zwar Magnesium. Es ist quasi ein Anti-Stress-Nährstoff und kann den Cortisolspiegel senken. Und Magnesium findet man besonders viel in grünem Blattgemüse, aber auch in Nüssen, Samen, Mandeln, ganz,
Ja.
ganz viel Magnesium.
Ja.
Und mein geliebtes Marke kann auch hier behilflich sein.
Ja. Ja, richtig gut, ja. Also bei mir ist es tatsächlich ähnlich von den, also du hast schon viele Sachen genannt, die ich auch in der Lutealphase einfach empfehle. Einfach um den Progesteronanstieg zu fördern, sind tryptophanreiche Lebensmittel, sowas wie zum Beispiel Eier, Haferflocken, aber auch so Kichererbsen und Linsen zum Beispiel, komplexe Kohlenhydrate auf jeden Fall, viele Ballaststoffe auch. Vitamin C, B6, Zink und Magnesium sind tatsächlich auch nochmal super wichtig, einfach zur Unterstützung des Progesterons. Und in der Lutealphase ist es tatsächlich auch so, dass wir einen erhöhten Kalorienbedarf tatsächlich haben. Also das kann sein, dass wir bis zu 300 Kalorien mehr brauchen. Deswegen kommen auch ganz oft einfach diese Heißhungergelüste, sage ich mal, weil wir nicht ausreichend essen. Und da empfehle ich halt auch einfach immer, bau mehr komplexe Kohlenhydrate, mehr Proteine vor allem. Schau vielleicht auch mal, dass du die Portion, die du isst, einen Tacken größer machst. Also das ist nicht, 300 Kalorien ist jetzt nicht super viel, aber es macht schon was aus, wenn ich jeden Tag 300 Kalorien im Defizit bin. Dann nehme ich schon ganz gut ab tatsächlich. Also und dann habe ich auch einfach ein bisschen Hunger. Und in der zyklusorientierten Ernährung ist es sowieso super, super wichtig. Also das ist eigentlich, ich würde schon fast sagen, Regel Nummer eins, den Blutzuckerspiegel nach Möglichkeit immer konstant halten. Und das schaffe ich natürlich nicht, wenn ich ständig Hunger habe, mir dann schnell eine Kleinigkeit reinhau und der Blutzuckerspiegel bis in den Himmel steigt und nach einer halben Stunde wieder komplett im Keller ist. Deswegen ist es gerade in der Lutealphase auch noch mal echt super wichtig, ja einfach den Kalorienbedarf ein Stück zu erhöhen. Und genau, das sind noch so die Tipps, die ich in der Phase quasi mitgeben kann. Ja.
Ja, genau, gerade wenn man so richtig Lust auf schnelle Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Süßigkeiten, Brot oder Pasta hat, dann ist es ein Hinweis darauf, dass der Blutzucker stark schwankt.
Ja, genau, und das sollte man nach Möglichkeit immer vermeiden, weil das tatsächlich auch für die Hormonproduktion echt ja nicht gut ist, nicht förderlich, genau. Ja, cool, auf jeden Fall. Also schon viele Tipps dabei gewesen. Wie ist es eigentlich bei dir mit so Heißhungergelüsten, sage ich mal? Wie streng bist du da? Du hattest vorhin schon mal gesagt, du nimmst den Frauen jetzt nicht ihre geliebten Dinge mit. Wie machst du das? Baust du immer eine Alternative ein oder sagst du auch, wenn du Bock auf mal Lust auf das und das hast, gönn dir das? Oder wie gehst du damit um?
Also da bin ich nicht so streng tatsächlich. Es gibt für jedes Lebensmittel, worauf man Lust hat, immer eine gesündere Alternative. Also wirklich immer. Zum Beispiel, wenn man Heißhunger auf Schokolade hat, und das ist sehr, sehr häufig der Fall bei Frauen gerade vor der Menstruation, dann ist es ein Hinweis auf Magnesiummangel. Dann würde ich sagen, ja, isst gerne mal Schokolade. Aber bitte keine Milka-Schokolade, sondern eine dunkle Schokolade, eine Bitterschokolade mit mindestens 70% Kakaoanteil, weil Kakao enthält ganz viel Magnesium. Und diese Schokolade nicht eine Tafel auf einmal, sondern eher ein Stück und ganz, ganz langsam im Mund zergehen lassen und genießen, ganz bewusst genießen. Und davon kann man, also wenn man so isst, kann man davon nicht so viel essen, also zwei Stück vielleicht maximal. Dann kriegt ich Lust. Oder man kann einfach Kürbiskerne und Mandeln knabbern.
Ja, auf jeden Fall. Also ich mache das ähnlich tatsächlich. Ich bin da auch nicht so streng, solange die Basis, sag ich mal, stimmt. Also kann man bei mir auch ruhig mal die Pommes um die Ecke essen, wenn das jetzt nicht jede Woche ist, wenn das jetzt nicht jeden Tag ist. Und ich gebe dann lieber auch mal so Tipps mit an die Hand. Dann guck doch vielleicht, ob du nicht die XL-Pommes nimmst, sondern dass du halt wieder die kleinere Portion nimmst. Und wenn du wirklich satt bist, dann hörst du auf zu essen. Und wenn du sowas isst, dann bitte auch genießen, ohne schlechtes Gewissen.
Ja, ganz wichtig.
Das Coole tatsächlich ist auch, finde ich, wenn ich meine Ernährung anpasse und wirklich auf die Sachen, die wir jetzt auch heute schon erzählt haben, achtet und das nach und nach einbaut, dann hat man tatsächlich gar nicht mehr so oft Hunger auf Pommes, Pizza, Burger und Co. Also das habe ich bei mir festgestellt, dass das oftmals auch so eine Gewohnheit ist. Und wenn ich mal wirklich ganz, ganz tief in mich reingehört habe, möchte ich die Pommes jetzt wirklich essen, weil ich die immer gegessen habe dazu? Oder möchte ich die jetzt wirklich essen, weil ich darauf Hunger habe? Dann ist das ganz oft mittlerweile so, dass ich da gar nicht mehr unbedingt so den Hunger drauf habe. Das ist halt auch nochmal wirklich was Cooles, was ich so, mit der Ernährungsumstellung eigentlich mitnehmen konnte, dass dass der Körper eigentlich schon nach gesunden Sachen sich sehnt und sich auch darauf freut. Man muss ihm nur halt die Chance geben, das auch mal kennenzulernen und auch vor allem mal in sich reinzuhören.
Du hast gerade eine extrem wichtige Sache genannt. Also, und zwar, dass man, also, erstmal, wenn die Basis stimmt, man wirklich keine Lust mehr auf Ungesundes hat. Ich habe es bei mir auch festgestellt, also, ich merke nicht, wenn ich meine Periode bekomme. Ich habe gar keine Gelüste mehr. Ich habe gar keine PMS mehr, also gar nichts, weil die Basis stimmt.
Und das Lustige ist, ich meine, wir haben beide zwei kleine Kinder, machen wir uns nichts vor. Es gibt auch immer mal stressige Zeiten, wo man das vielleicht mit der Ernährung mal nicht so hinbekommt. Und genau in den Phasen merke ich auch ganz oft, wenn ich da schluder und dann doch mal mir irgendwie die schnellen Kohlenhydrate reingehauen habe, weil ich nicht geschafft habe, einkaufen zu gehen, weil ich nicht geschafft habe, kochen zu gehen oder was auch immer. Dann merke ich tatsächlich, dass ich auch einfach viel, viel mehr Hunger auf Mist habe. Also sei es Süßes, sei es Pommes mit Mayo, sei es keine Ahnung was. Das merke ich ganz, ganz stark und das merke ich tatsächlich sogar auch beim Kaffeekonsum. Also wenn ich mich gut und ausgewogen ernähre, dann renne ich ganz oft zur Kaffeemaschine hin, mach die an und denk so, nee, Moment mal, du hast jetzt überhaupt gar keine Lust auf Kaffee gerade. Es ist einfach nur so ein Automatismus. Ach, nach dem und dem Essen hast du dir immer einen Kaffee gemacht oder um die und die Uhrzeit. Aber gerade willst du eigentlich gar keinen Kaffee. Und dann mache ich die Kaffeemaschine einfach wieder aus und dann ist gut. Also das muss man einfach mal so ein bisschen beobachten. Das ist schon echt spannend.
Ja. Geht mir genauso.
Genau.
Absolut.
Hast du noch Tipps, wie man so. Ich sag mal, das hört sich jetzt vielleicht für jemanden, der sich jetzt erstmal noch, ich sag mal in Anführungsstrichen, ganz normal und vielleicht auch mit einigen Ausnahmen ernährt, erstmal nach viel an. Und
Ja.
vielleicht auch erstmal kompliziert.
Ja.
Wie kann man denn starten, um erstmal so die ersten Sachen so leicht in den Alltag zu integrieren? Hast du da ein paar Tipps?
Also ich würde auf jeden Fall klein anfangen.
Ja.
Ob man zum Beispiel genügend trinkt. Direkt nach dem Aufstehen ein Glas warmes Zitronenwasser trinken.
Ja.
Dann würde ich empfehlen, wirklich bei jeder Mahlzeit Gemüse einzubauen. Auch wenn man zum Beispiel gewohnt ist, morgens ein Brötchen mit Wurstbeleg zu essen, was ich nicht empfehlen würde, logischerweise, ja. Wenn man davor ein paar Röschen, sag mal, Blumenkohl, Gott, Brokkoli, zum
Ja.
Beispiel, genau, ein paar Röschen Brokkoli isst, ist es schon viel, viel gesünder.
Ja.
Aber bitte davor essen, also vor dem Brötchen.
Ja.
Genauso gehen wir mittags vor. Also zuerst einen Salat essen und danach kannst du deine Pasta essen.
Ja,
Also das kostet dich nicht so viel, also ich meine nicht so viel Zeit in der Zubereitung und auch nicht so viel Überwindung. Also du musst ja auf nichts verzichten quasi. Konzentrier dich eben auf die gesunden Sachen, die du heute hinzufügen kannst. Also nichts wegnehmen, erstmal was hinzufügen.
ja.
Dann, wenn du das so Schritt für Schritt in deinen Speiseplan eingebaut hast, wenn du schon dich dann gewöhnt hast, merkst du, dass du von diesem Ungesunden immer weniger isst.
Ich bin auch ein
Dann vielleicht,
Riesenfan
ja.
tatsächlich mittlerweile von Rucola. Den esse ich auch super gerne erstmal, bevor ich überhaupt irgendwas esse. Einfach so eine Handvoll mit auf den Teller packen. Mein Mann lacht mich dann immer schon so ein bisschen aus, so nach dem Motto, na, hast wieder dein Kaninchenfutter da, ne? Aber super gut. Also einfach Bitterstoffe auch noch mit einbauen, auch wie
Ja.
du schon sagtest, vor der Mahlzeit ruhig schon essen. Finde ich das. Geht schnell, einfach kurz einmal abwaschen und kann man sofort essen. Also kann man super auch im eigenen Garten im Prinzip anbauen. Also finde ich richtig, da gibt es schon so einige Sachen, die man leicht und einfach direkt umsetzen kann. Genau.
Ja, genau, und dann direkt morgens. Also für manche kommt es vielleicht komisch vor, aber ich zeige auch ganz häufig auf Instagram meine Teller, vor allem mit also meine Frühstücksteller. Und da
Ja.
sieht man auch, dass ich sehr, sehr häufig Rucola esse oder diese mediterrane Mischung, die eben Rucola enthält. Und meine Kinder schauen mir das ab.
Ja.
Wir sind wieder bei den Kindern, aber ja,
Ja.
so ist das Familienleben. Und wenn Sie ja vor ein paar Monaten noch keine Rucola gegessen haben, sehe ich, dass mein Großer jetzt schon so langsam dran knabbert, wobei
Ja.
es so ein bisschen scharf ist.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Ja.
Ja. Nee, das stimmt, aber sie probieren immer mal wieder. Das finde ich auch immer wichtig, dass man da auch selber einfach offen bleibt und Dinge ausprobiert und genau. Wenn du jetzt, sage ich mal, deine, ich nenne es mal fruchtbarkeitsfördernde Ernährung auf drei einfache Grundprinzipien runterbrechen müsstest. Also was sind so die Top drei, worauf man achten sollte? Was am Anfang? Was würdest du da sagen?
Also man sollte schon versuchen, die Ernährung gemüsebetont zu gestalten. Also wie gesagt, vielleicht nicht so viele Änderungen ganz am Anfang, aber ganz, ganz viel Gemüse einbauen. Immer zu jeder Mahlzeit. Und das soll eigentlich die Basis, idealerweise soll es die Basis sein. Und dann so bunt wie möglich. Also das kann man schon ruhig drum experimentieren. Also nicht nur immer Eisbergsalat, Gurken und Tomaten, sondern es gibt ja auch andere Gemüsesorten. Isst in Regenbogen, sagt man. Ne?
Ja.
Und so naturbelassen wie nur möglich.
Ja.
Also das sind die drei wichtigsten Grundprinzipien, würde
Ja.
ich jetzt sagen.
Ja, ich glaube, wenn ich's, also das ist auf jeden Fall auch, also super, super wichtig, wenn ich es bei mir bei der Zyklusorientierten runterbrechen würde, würde ich, glaube ich, Top 1 ist auf jeden Fall Blutzuckerspiegel konstant halten. 2 wäre ja darmfreundliche Ernährung, also wirklich viele Pro- und Präbiotika auch einbauen. Und als drittes, glaube ich, auch so viel verschiedenes, abwechslungsreiches Gemüse und Obst wie eben nur möglich. Ja, also dass
Ja,
man da
genau.
einfach die Menge erstmal erhöht, aber auch die Variation wirklich einbaut. Weil es gibt ja tatsächlich auch bezüglich des Mikrobioms im Darm ganz spannende Forschung mittlerweile. Da sagt man, man sollte pro Woche 30 unterschiedliche Obst- und Gemüsesorten essen für ein wirklich ausbalanciertes Mikrobiom. Und ich finde so, die ersten 15 bis 20 kriegt man immer ganz gut hin. Also das finde ich gar nicht so schwierig. Und die
Hast du schon
letzten,
mal nachgezählt?
ja, ich habe es tatsächlich schon mal
Ja, spannend.
nachgezählt. Und ich finde dann so bei den letzten 10, da muss man dann schon echt gucken, weil man ja oft auch so seine Routinen hat. Man hat oft, man isst oft das Gleiche irgendwie. Und da einfach mal offen wieder durch den Supermarkt, durch den Bioladen gehen, mal nach links und rechts zu schauen. Und auch mal wieder was mitzunehmen, was man so vielleicht nicht so oft isst oder vielleicht auch noch gar nicht gegessen hat. Ja. Genau. Hast du irgendein Lieblingsgericht oder eine Lieblingszutat, was bei dir im Alltag gar nicht fehlen darf?
Ein grünes Blattgemüse, definitiv. Esse ich jeden Tag vor meinen Mahlzeiten. Übrigens Stichpunkt Blutzuckerspiegel.
Ja.
So, wenn man genau grünes Blattgemüse oder grundsätzlich nicht stärkehaltiges Gemüse vor der Hauptmahlzeit gegessen hat, dann bleibt der Blutzuckerspiegel eher stabil. Und für die Frauen mit Kinderwunsch würde ich grünes Blattgemüse auf jeden Fall als Must-Have empfehlen, weil es einfach ganz viel Folsäure enthält,
Ja.
ganz viel Eisen und ganz viel Magnesium, also die drei Stoffe, die hier nicht fehlen dürfen im Kinderwunsch.
Ja. Gibt es auch irgendwelche No-Gos für dich, für die Schwangerschaft, jetzt mal unabhängig von Zucker?
Früher dachte ich, dass man das nicht sagen muss, weil es selbstverständlich ist, aber die Erfahrung zeigt, nein, es ist nicht selbstverständlich, es ist Alkohol.
Ja, Wahnsinn, ne? Dass man das heutzutage
Ja.
immer noch sagen muss, ja.
Alkohol bitte komplett drauf verzichten,
Ja.
weil wenn man schwanger wird, weiß man die ersten Wochen nicht, dass man schwanger ist. Und
Ja.
da passieren enorm wichtige Entwicklungsschritte beim Baby, den man extrem enorm schaden kann mit dem Alkohol.
Ja.
Daher würde ich auf Alkohol wirklich komplett verzichten. Also abgesehen davon, wie viel Schaden es der eigenen Gesundheit hinzufügen kann und das Hormonsystem durcheinander bringen kann und B-Vitamine klaut, gerade Folsäure, die wir so dringend brauchen. Und ja, ich dachte, wie gesagt, ich dachte früher, man muss es nicht erklären. Dann, was ich schon erwähnt habe, sind verarbeitete, vor allem stark verarbeitete Lebensmittel, Fast Food. Bitte wirklich den Finger weglassen, also von McDonald's und Burger King. Und stark belastete Fischarten wie Thunfisch, aber auch Lachs aus Aquakultur. Man vermutet, der enthält ganz viel Omega-3-Fettsäuren und das brauchen wir im Kinderwunsch, aber auch in der Schwangerschaft. Tatsächlich ist es nicht der Fall.
Ja, also aus Aquakulturen eher meiden, sagst du.
Eher meiden, ja, vor allem konventionelle
Ja.
Lachsen eher meiden.
Ja, also ich bin mittlerweile bei Omega-3 tatsächlich auch direkt supplementieren, bevor man sich einfach noch mehr Schwermetalle und Co., sage ich mal, in den Körper
Ja,
holt. Und dann
ich auch.
ab und zu mal wirklich einen richtig guten Biofisch essen, weil Fisch ist ja auch echt nicht günstig, muss ich sagen. Aber deswegen, also ja, bin ich auf jeden Fall bei dir.
Ja, genau. Und vor allem Fische produzieren quasi Omega-3-Fettsäuren nicht selbst, sondern stellen das nicht her, nicht selbst her,
Ja.
sondern die bekommen das selbst dadurch, dass sie Algen fressen.
Genau, ja. Kann man auch direkt die Algen essen, ne?
Ja, so ist es.
Ja, super. Das waren auf jeden Fall richtig, richtig viele Infos. Wo kann man dich denn finden, beziehungsweise wo kann man mehr über deine Arbeit erfahren?
Also ich bin auf Instagram aktiv und da findet man mich unter gemeinsam Unterstrich zum Unterstrich Wunschkind oder wenn man einfach Hannah Spector eingibt, mich gibt es nur eine
Ja.
mit diesem Namen, genau, findet man mich dann ganz schnell. Ich habe letztes Jahr ein Buch auf den Markt gebracht, das heißt Koch dich schwanger. Das kann man auf Amazon finden, aber auch in jeder Buchhandlung, wo es
Cool.
Bücher auf Deutsch gibt. Und ich biete 1:1-Programme, aber auch einen Online-Kurs, der bald auch auf den Markt kommt, in dem wir gemeinsam 4 Wochen lang eine fruchtbarkeitsfördernde Ernährung lernen und integrieren, aber auch gleichzeitig den Körper entgiften.
Cool. Ja, wir verlinken das auf jeden Fall alles auch nochmal in den Shownotes, dass ihr ja auch dann direkt den Weg zu Hannah findet. Hast du noch irgendeine persönliche Botschaft oder ein Herzensanliegen für unsere Zuhörerin?
Ja, ich glaube, die Botschaft heute war ziemlich, ziemlich klar und ganz viele Infos. Man kann sehr, sehr viel selbst tun, um die Chancen auf eine Schwangerschaft und ein gesundes Baby zu erhöhen. Nichtsdestotrotz ist mein Appell an dich, bitte setze dich nicht so sehr unter Druck, alles perfekt machen zu müssen, wobei wir auch heute gelernt haben, dass perfekt nicht existiert quasi.
Richtig.
Sondern feiere jeden kleinen Erfolg, jede kleine Verbesserung, jede Entscheidung, die du täglich triffst, beziehungsweise nicht triffst. Und ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Kraft auf deiner Reise und ja, weil diese Reise nicht immer einfach ist und manchmal schmerzhaft. Daher ganz, ganz viel Liebe für dich. Und wenn du merkst, du brauchst Unterstützung, bitte zögere dich nicht und suche einen Experten oder einen Experten auf, je nach deiner Fragestellung. Entweder einen Arzt, der ganzheitlich arbeitet oder einen Heilpraktiker oder eben einen Gesundheitsberater. Du musst diesen Weg, diesen schwierigen Weg nicht allein gehen. Also such dir Unterstützung.
Ja, das waren doch noch mal richtig schöne Worte zum Abschluss. Hanna, ganz lieben Dank für dieses wirklich wertvolle Gespräch. Es ist einfach immer wieder total spannend und auch ich darf jedes Mal immer noch mal neu wieder was dazulernen, wie wir einfach unseren Zyklus und ja auch die Chance auf eine Schwangerschaft mit ja, richtigen, wertvollen Nährstoffen, sage ich mal, ausbalancieren und erhöhen können. Ich bin mir auch sicher, dass ganz viele unserer Hörerinnen aus dieser Folge super viele praktische Tipps für sich mitnehmen können. Und genau, wenn ihr mehr über Hannah erfahren wollt, schaut unbedingt auf ihrem Instagram-Profil nach. gemeinsam Unterstrich zum Unterstrich Wunschkind vorbei oder schaut euch einfach direkt ihr Buch an, Koch dich schwanger. Wir verlinken, wie gesagt, alles nochmal auch in den Shownotes und freuen uns natürlich auch, wenn du den Podcast mit deinen Freundinnen teilst und unseren Podcast mit 5 Sternen bewertest, wenn dir diese Folge gefallen hat. Genau. Hanna, ganz lieben Dank. Schön, dass du da warst.
Danke dir, liebe Pia.
Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Danke, dass du heute mit uns eingetaucht bist in die Welt des Zykluslebens.
Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast und teile ihn gern mit deinen Freundinnen. Für mehr Wissen, Verbindung und weibliche Kraft.
Alle Infos zu unseren Angeboten, Kursen und auch Freebies findest du wie immer in den Shownotes.
Bleib verbunden mit dir und mit uns. Bis zur nächsten Folge bei Zyklusleben.